Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Pastoralreferent Christopher Hoffmann von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Meine Gesprächspartnerin heute ist Malu Dreyer. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Herr Hoffmann, ich freue mich auch.
11 Jahre waren Sie Ministerin für Soziales, Arbeit und Familie und ab 2013 dann weitere 11 Jahre Ministerpräsidentin, beides in Rheinland-Pfalz. Als Politikerin haben Sie Ihre Ämter mit viel Tatkraft und Freude ausgeführt. Trotz der Erkrankung Multiple Sklerose, die schon 1995 bei Ihnen diagnostiziert wurde. Es ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems und wie sich diese Krankheit konkret äußert, ist ganz individuell. Deshalb nennt man sie auch die Krankheit der 1000 Gesichter. Sie sind immer offen mit Ihrer Situation umgegangen und haben vielen Menschen weit über Rheinland-Pfalz hinaus Mut gemacht. Für Sie hat der Heilige Geist eine besondere Bedeutung und eine der 7 Geistesgaben ist die Gabe der Stärke. Was hat Sie im Leben stark gemacht?
Das waren ganz sicher ganz unterschiedliche Dinge. Zum einen natürlich mein Mann, meine Familie, die immer sehr, sehr bestärkend waren und mich unterstützend und mir auch immer Zuversicht und Hoffnung gegeben haben. Sicherlich auch, dass ich die Dinge tat, die ich mit sehr großer Leidenschaft getan habe und dementsprechend ja auch immer ein Feedback da war. Also selbst in schwierigen Zeiten gab auch mein Amt, das, was ich tat, dieses Einsetzen für eine gerechte, solidarische Gesellschaft, mir sehr, sehr viel Kraft. Ja, und der Glaube hat mir auch immer sehr viel Kraft gegeben.
Ja, Sie haben mal in einem Interview gesagt, das, was mich die Krankheit gelehrt hat, das ist auch Gottvertrauen.
Also für mich ist es so, dass Gott irgendwie immer da ist, auch in Situationen, die sehr schwer sind. Und wenn man eine Diagnose erhält wie Multiple Sklerose, aber es gilt, glaube ich, für alle Schicksalsschläge oder schwere Erkrankungen, dann verliert man ja erstmal den Boden komplett unter den Füßen und man hat auch wenig Orientierung. Und das ist ein sehr schönes Gefühl zu wissen, auch wenn man sich völlig verloren fühlt und vor allem die Gewissheiten des Lebens verliert, die Unbeschwertheit im Leben verliert, dass da einer ist oder etwas ist, was viel größer ist, viel umfassender ist, dass eben Gott da ist. Und mit der Diagnose ist das auch sehr stark nochmal zum Tragen gekommen, weil das schon eine Zeit war, in der ich nicht wusste, wohin mit mir eigentlich und wie geht das Leben weiter.
Ich stelle mir das jetzt auch, diese Unsicherheit, wenn man ja sagt, es ist die Krankheit mit den 1000 Gesichtern, dann weiß man ja nicht, welches Gesicht zeigt sie in meinem Fall.
Das ist sicher etwas, wenn man eine Diagnose bekommt mit einer chronischen Erkrankung, die so unkalkulierbar ist, wie die MS es ist, etwas, was am allerschwierigsten ist in dem Moment, weil es gibt ganz viele Menschen, die ich heute kenne, die sehr gut mit der Erkrankung umgehen können, die auch ganz normal ihr Leben leben. Aber es gibt auch viele Menschen, die wirklich sehr, sehr schwer krank werden oder geworden sind. Und das weiß man im Moment der Diagnose nicht, sondern man muss einen eigenen Weg finden, wie man mit dieser Erkrankung umgeht und wie man tatsächlich das Beste daraus macht und daraus auch wieder eine neue Stärke gewinnt. Dazu gehört ja ganz viel. Man muss trauern, man darf auch wütend sein. Diese berühmten Fragen, die zu nichts führen, warum ich, warum jetzt, auch das ist alles legitim und richtig in einem solchen Moment. Viel weinen, viel der Wut auch Ausdruck geben und irgendwann, ich zumindest, kam dann zu einem Punkt, ich nenne es immer so, wo ich dann den Schalter umlege und sage, okay, es nutzt nichts, gegen die Krankheit anzukämpfen, ich muss die Krankheit annehmen. Es ist etwas, was in meinem Leben eben so ist und mit dem Annehmen beginnt dann eben auch dieser Weg in die Zuversicht neu und dann ist es schön, wenn man ein gläubiger Mensch ist und auch gute Menschen um sich herum hat, die einem helfen, dann diesen positiven Weg zu beschreiten.
Also ein ganz interessanter Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, auch Hilfe anzunehmen, was ja nicht leicht ist, was Sie aber selbst lernen mussten. Sie haben mal in einem Interview gesagt, es war total entlastend, als ich den Punkt erreicht hatte, den Rollstuhl zu akzeptieren. Und dann wurde ich mobiler.
Ja, als junge Frau bin ich ja so ein bisschen aufgewachsen im Sinne von Malu unkaputtbar. Also ich habe alle möglichen Sportarten gemacht. Ich war sehr mobil und es war für mich eigentlich sehr schwer annehmbar, dass ich plötzlich eine Erkrankung habe, die mir das alles genommen hat oder sehr viel davon genommen hat. Und deshalb habe ich lange damit gekämpft, einfach trotzdem ohne Unterstützungsleistungen alles hinzukriegen, was irgendwie geht. Da gehörten dann auch so Dinge dazu, dass ich dann mit meinem damaligen Partner irgendwo hingewandert bin und es war eigentlich völlig klar, dass ich überhaupt nicht mehr zurückkommen kann. Und dann musste man wirklich durch das Tal der Tränen, um wirklich wieder zurückzukommen. Und es war dann viel, viel später mit meinem jetzigen Mann, dass wir auf Lanzarote waren. Ich konnte wirklich gar nicht mehr weit laufen. Und an der Rezeption des Hotels lag so ein Zettel rum. Da konnte man alles Mögliche leihen, also vom Tauchsieder bis zum Rollstuhl. Und mein Mann sagte, hier kennt uns keiner, sollen wir das nicht mal ausprobieren? Ich war damals schon Ministerin. Und dann haben wir das ausprobiert und mein Mann ist dann mit mir wirklich quer durch Lanzarote mit diesem Rollstuhl bergauf, bergab. Es war so ein tolles Erlebnis für mich, wieder die Freiheit zu haben, mich über 100 Meter hinweg bewegen zu können. Und dann habe ich damals erkannt, ja, also Hilfsmittel, das ist etwas sehr, sehr Hilfreiches und Gutes, auch für die Angehörigen übrigens.
Der Heilige Geist wird oft ja auch als Tröstergeist bezeichnet. Gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen besonders am Herzen liegt, die Ihnen Trost spendet?
Für mich ist eigentlich dieser Psalm 91 immer total wichtig, weil er irgendwie auch zu dieser Krankheit passt, ja, weil es heißt ja, er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all seinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Und diese Stelle hat mich immer unheimlich berührt. Die Menschen, die MS haben oder eine ähnliche Erkrankung wissen, es ist wirklich schwer, durch eine Fußgängerzone zu gehen und nicht an einen Stein zu stoßen, der einem selbst ins Stolpern bringt. Also das hatte immer so eine doppelte Botschaft an mich, dieser Psalm. Aber tatsächlich ist es natürlich dieser behütende Gott, dieser sorgende Gott, der tatsächlich dann auch eine große Rolle spielt.
Das
ja.
ist auch Ihr Gottesbild.
So das ist auch mein Gottesbild. Gott der Liebe natürlich auch und vor allem, aber niemals der strafende Gott, sondern immer der barmherzige, der sorgende Gott. Und darum geht es ja, glaube ich, schon auch sehr stark im Leben eines Christen, einer Christin, trotz aller Probleme, Sorgen, auch mit großer Zuversicht und Hoffnung nach vorne zu gehen und im Vertrauen auf Gott wirklich auch zu wissen, man kann sehr viel bewegen.
Ich finde, das ist ja was, was Sie auch immer ausgezeichnet hat, dieser Optimismus, diese Zuversicht. Die Zukunft ist meine Freundin, das ist so der Satz, der mit Ihnen ganz klar in Verbindung steht. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo die Menschen sehr viele Sorgen haben, wo auf der Welt sehr viele Krisen sind. Wie gelingt es Ihnen da, die Zuversicht zu behalten?
Ich glaube, eines der Schlüssel, überhaupt wieder mehr Optimismus in die Gesellschaft zu bringen, ist, dass wir verlernt haben, das Gelingen, das Gute zu sehen. Unserer Gesellschaft schadet das sehr. Wir müssen, denke ich, wieder zurück an den Punkt, wo wir über das Gelingen sprechen. Und der zweite Punkt ist, ich glaube wirklich an die Kraft der vielen. Wenn wir uns zusammentun, können wir auch in der Gesellschaft ganz viel bewegen. Ich glaube auch an das kollektive Gebet, da lächeln ja viele darüber, aber das ist tatsächlich etwas, wovon ich überzeugt bin, dass es auch eine Kraft hat in sich.
In Ihrer Kindheit und Jugend war ja auch die Musik ein ganz, ganz wichtiges Lebenselixier und vielleicht haben Sie auch ein Kirchenlied, was Ihnen besonders am Herzen liegt.
Was ich besonders gerne singe, ist Wenn das Brot, das wir teilen. Das finde ich ein ganz tolles Lied, weil sie hatten einmal auch nach meinem Gottesbild gefragt und für mich ist ja einfach auch, Gott ist die Liebe und wer die Liebe in sich hat, hat Gott in sich. Und in diesem Lied ist es tatsächlich so, dass eigentlich ganz oft so Alltagssituationen beschrieben werden, ohne dass man reflektiert, dass das alles getragen ist von einer großen Liebe und Gott mitten unter uns ist oder bei uns ist. Das finde ich unheimlich schön bei dem Lied.
Da hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht.
In der Liebe, die alles umfängt.
Wunderbar.
Jeder Mensch hat vor Gott die gleiche Würde. Und jeder Mensch hat vor dem Grundgesetz die gleiche Würde. Das haben Sie immer wieder betont. Warum ist diese Botschaft wichtiger denn je?
Warum ist unser Grundgesetz Artikel 1, der schönste Artikel meiner Meinung nach im Grundgesetz, so wichtig in der heutigen Zeit? Das hat natürlich damit zu tun, dass wir erleben in der Gesellschaft, dass die Sprache rauer geworden ist, die Ausgrenzung stärker geworden ist, dass Minderheiten diskriminiert werden, dass es natürlich auch mit der AfD ganz klar eine Programmatik gibt, die auf Ausgrenzung und Spaltung setzt, die im Grunde es Menschen abspricht, dass sie die gleiche Würde haben. Und umso wichtiger ist es, sich darauf zu besinnen, dass sowohl, und das ist ja auch das Schöne, die Botschaft Gottes, das Christentum sich darauf beruft, dass vor Gott die Würde aller gleich ist, als auch unser Grundgesetz, also auch Menschen, die nicht gläubig sind. Wir haben da eine gemeinsame Wertebasis, dass alle Menschen eben die gleiche Würde haben. Und das haben uns die Verfassungsväter und Mütter ins Grundgesetz geschrieben nach der schrecklichen Erfahrung des Zweiten Weltkrieges. Und wir sollten es sehr, sehr ernst nehmen. Und ich finde auch, dass wir als Menschen immer wieder aufgefordert sind, dort, wo wir Diskriminierung sehen, hören, ahnen, egal in welchem Kreis wir gerade unterwegs sind, wirklich zu intervenieren und zu sagen, sag mal, weißt du eigentlich, was du jetzt gerade gesagt hast? Und den Mut zu haben, das zu thematisieren, weil wir zu viel Normalität inzwischen haben in diskriminierenden Aussagen. Wir brauchen jeden und jede in unserer Gesellschaft, die dann Stoppschild zeigt.
Aktuell gibt es eine Debatte darüber, ob sich Kirche auch zu politischen Fragen äußern sollte. Wie stehen Sie dazu?
Kirche muss sich zu politischen Fragen äußern. Warum? Weil aus meiner Sicht die christliche Botschaft eine total politische Botschaft ist. Für Liebe und Nächstenliebe, für Solidarität sorgen. Und für mich ist das Miteinander wirklich verwoben und verbunden. Und es wäre so schade und die Welt wäre ein ganzes Stück auch politisch ärmer, wenn Kirche und Christen und Christinnen sich nicht wirklich auch politisch äußern würden. Wir brauchen auch da die Kraft der Kirche im positivsten Sinne. Und das ist nicht parteipolitisch, es ist politisch.
Sie haben sich auch lange im Zentralkomitee der deutschen Katholiken engagiert. Was schätzen Sie an Kirche? Was macht Kirche für Sie aus? Und wo muss sich Kirche Ihrer Meinung nach aber auch verändern? Welche Reformen sind in Ihren Augen besonders dringlich?
Ja, also Kirche ist für mich Gemeinschaft. Es ist auch so ein Ort der Ruhe und der Stille, jedenfalls auch des Trostes und der Unterstützung. Und es ist immer wieder schön, in der Gemeinschaft zu sein, in der Kirche. Und natürlich schätze ich auch außerordentlich das soziale Engagement der Kirche, das nach wie vor sehr ausgeprägt ist. Und das ist auch etwas, was ganz, ganz viele Menschen wirklich auch wertschätzen können an Kirche. Was die Reformen betrifft, ich habe schon mich sehr, sehr lange dafür ausgesprochen, für Frauen in Weiheämter, für die konsequente Weiterführung des synodalen Weges. Und ja, man muss jetzt mit großer Neugierde auf den neuen Papst schauen, wie das alles weitergeht. Ich finde ja, dass unsere Bischöfe hier im Land mit Bischof Betzing an der Spitze da sehr klar auftreten. Und das wünsche ich mir wirklich auch für die Zukunft, dass wir weiterkommen in all diesen Fragen, was die Reform der katholischen Kirche betrifft.
Ich denke, das Thema Frauen ist ja auch eins, was Ihnen ganz besonders, das wurde auch an Ihrem Abschied nochmal deutlich, ne, in allen Reden wirklich konsequent am Herzen liegt, Frauen zu fördern in allen Positionen, ne?
Ja, absolut. Also es gilt ja für unsere Gesellschaft insgesamt, dass wir nach wie vor auch noch mehr tun müssen, um Frauen auch in Führungspositionen entsprechend repräsentiert zu sehen. Aber es gilt für die katholische Kirche allemal. Das ist ja nicht hinnehmbar, aber ich glaube, jeder, der sich etwas kritischer mit der katholischen Kirche auseinandersetzt, sieht das so, dass ja Frauen eine längst nicht mehr wegdenkbare Säule in der katholischen Kirche sind. Ohne die Frauen wird ja überhaupt nichts mehr laufen. Aber gleichzeitig versagt man ihnen, dass sie eben bestimmte Ämter auch übernehmen können. Und das ist ein Weltbild, das man wirklich nicht gut mittragen kann. Ich gar nicht und viele andere auch nicht. Und deshalb ist wichtig, dass da weiter dran gearbeitet wird.
Gibt es einen Moment oder eine Situation, wo Sie sagen, ich glaube, da hat der Heilige Geist in meinem Leben gewirkt?
Pfingsten ist für mich so ein schönes, freudiges, ermutigendes Fest, ja, weil dieser Geist steht für mich wirklich für diese kraftgebende Energie. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass dieser Geist, diese Energie, dass sie auch in der Gegenwart da ist. Viele haben mich ja auch so oft gefragt im Amt, was gibt dir eigentlich so Kraft und Zuversicht? Und ich kann das wirklich, mich mal 5 Minuten auf mich besinnen und diese Kraft und diese Energie auch echt spüren. Und da geht's mir dann so ein bisschen wie den Jüngern an Pfingsten, dass ich dann plötzlich so eine Klarheit habe und so eine Zuversicht in mir verspüre. Und das hat ganz viel, glaube ich, mit dieser göttlichen Energie zu tun.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Dreyer, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.